Noch zu etwas anderem, Brüder und Schwestern. Ihr habt von uns gelernt, wie ihr euer Leben führen müsst, um Gott zu gefallen. Und ihr lebt auch schon so. Nun bitten und ermahnen wir euch unter Berufung auf den Herrn Jesus, macht darin auch weiterhin Fortschritte. Ihr kennt ja die Anweisungen, die wir euch im Auftrag des Herrn Jesus gegeben haben. Denn es ist der Wille Gottes, dass ihr heiligt seid. Und das bedeutet, unterlasst alle verbotenen sexuellen Beziehungen. Jeder von euch soll lernen, mit seinem eigenen Körper in heiliger und ehrenhafter Weise umzugehen. Folgt nicht den leidenschaftlichen Begierden, wie es die Heiden tun, die Gott nicht kennen. Setzt euch in geschäftlichen Angelegenheiten nicht über euren Bruder hinweg und bereichert euch nicht an ihm. Denn all diese Dinge unterliegen dem Strafgericht des Herrn. Das haben wir euch aber auch schon früher gesagt und euch ausdrücklich darauf hingewiesen. Denn Gott hat uns nicht zur Unsittlichkeit berufen, sondern zur Heiligkeit. Wer diese Berufung zurückweist, weist demnach nicht einen Menschen zurück. Er weist vielmehr Gott zurück, der euch mit seinem Heiligen Geist erfüllt. Über die Liebe zu den Brüdern und Schwestern brauche ich euch eigentlich nichts zu schreiben. Denn Gott selbst hat euch gelehrt, einander zu lieben. Und entsprechend verhaltet ihr euch ja auch zu allen Brüdern und Schwestern in ganz Mazedonien. Aber wir bitten euch, Brüder und Schwestern, macht darin auch weiterhin Fortschritte. Betrachtet es als Ehrensache, ein geordnetes Leben zu führen. Geht euren eigenen Geschäften nach und verdient euren Lebensunterhalt durch eure eigenen Hände Arbeit, wie wir es euch aufgetragen haben. So führt ihr für die Außenstehenden ein einwandfreies Leben und seid von niemandem abhängig.
Jetzt habe ich euch die Ewigkeit versprochen und es geht im Predigttext nur ums Hier und Jetzt. Liegt daran, dass das vierte Kapitel, das heute Grundlage der Predigt ist, ziemlich lang ist und Ralf und ich, wir haben uns die Predigt aufgeteilt. Ralf wird nachher in die Ewigkeit blicken und ich beschäftige mich erstmal mit dem Hier und Jetzt. Auch eine ganz logische Reihenfolge. In der Basisbibel, aus der Ralf gerade vorgelesen hat, ist dieses gesamte vierte Kapitel in all seiner Unterschiedlichkeit überschrieben mit Paulus macht der Gemeinde Mut. Das ist das Thema beider Abschnitte, die, wie ich schon gesagt habe, recht unterschiedlich sind. Und so in der Vorbereitung auf die Predigt kam mir der Gedanke, dass es zwischen der damaligen Gemeinde in Thessaloniki und an die der Brief adressiert ist und der Dreisam drei, so wie ich und so wie sie kennt, einige Ähnlichkeiten und Parallelen gibt. Letzte Woche hat ja Norbert so ein bisschen die Situation in Thessaloniki beleuchtet, in die hinein der Brief geschrieben wurde. Und ich mag euch das jetzt ganz kurz noch mal so ins Gedächtnis rufen. Vielleicht sind auch ein paar erst aus dem Urlaub zurück. Also Paulus und seine Mitarbeiter haben die Gemeinde gegründet und sie dann relativ schnell wieder verlassen. Und in der Abwesenheit kam dem Trio dann kamen Sorgen auf, wie es wohl um die Gemeinde, wie es um ihren Glauben steht. Diese Situation in Thessaloniki war angespannt und deswegen haben die drei dann beschlossen, von Athen aus Timotheus nach Thessaloniki zu schicken, der dann schauen sollte, wie die Gemeinde weiterhin ihren Glauben lebt, ob sie das noch macht oder ob sie ganz schnell wieder vom Evangelium abgerückt ist. Und als Timotheus dann wieder zurückkommt zu Paulus und Silvanus, hat er nur Positives zu berichten. Die Gemeinde in Thessaloniki steht fest und unerschütterlich im Glauben. Sie lebt einen lebendigen Glauben und ist eine auf Christus hin ausgerichtete Gemeinde. Ich finde, das hat eindeutig Ähnlichkeiten zu Dreisam 3. Und das sage ich jetzt nicht primär als Gemeindemitglied, sondern sozusagen aus einer Außenperspektive, aus einer theologischen. Denn auch die Dreisam 3, so wie ich sie erlebe und wahrnehme, ist eine sehr lebendige Gemeinde, die auf Christus ausgerichtet ist und in der, ich kenne jetzt nicht jeden Einzelnen von Ihnen, von euch persönlich, aber in der die Menschen, so wie ich das wahrnehme, einen lebendigen Glauben leben und immer wieder sich an Christus orientieren, ihr Leben nach ihm ausrichten. Und während andere evangelische Gemeinden in der Umgebung, in ganz Deutschland, über schrumpfende Mitgliederzahlen klagen oder auch über leere Gottesdiensthäuser, kann man das von der Dreisam 3 wahrlich nicht behaupten. Die Menschen hier sind engagiert, das merkt man auch an den vielen Kreisen und Gruppen, die es hier so gibt. Und nicht umsonst kommen immer wieder Pfarrer anderer Gemeinden oder auch irgendwelche Kirchenvertreter, Kirchenälteste hier vorbei, um sich selbst ein Bild zu machen, wie das denn in der Dreisam 3 läuft. Auch unter Theologiestudierenden ist ein Praktikum hier in der Dreisam 3 eine sehr begehrte Sache. Das kriege ich immer wieder in Tübingen mit. Ich möchte jetzt all die Dinge, die hier vielleicht nicht so gut laufen oder bei denen Verbesserungspotenzial besteht, mal nicht in den Blick nehmen. Ich klammere sie an der Stelle aus, nicht weil ich sie unter den Teppich kehren möchte und sie verschweigen möchte, sondern weil es mir um das Gesamtbild der Gemeinde geht. Und bei dem würde ich behaupten, dass die Dreisam 3 recht gut dasteht, dass es ein positives Bild ist, das sie nach außen vermittelt. Und so manches könnte man aus dem Brief, den Paulus hier an die Thessalonicher adressiert hat, auch auf die Dreisam 3 übertragen. Etwa gleich zu Anfang, wenn es heißt, noch zu etwas anderem, Brüder und Schwestern. Ihr habt von uns gelernt, wie ihr euer Leben führen sollt, um Gott zu gefallen. Und ihr lebt auch schon so. Hört sich richtig gut an. So zu leben, wie Gott es gefällt. Aber dann geht es im Text weiter. Und das geht gleich mit Anweisungen weiter. Mit Ermahnungen. Und da stellt sich dann doch die Frage, also mir zumindest als Bibelleserin, warum muss das an der Stelle eigentlich noch sein? Warum braucht eine Gemeinde, die gerade noch als vorbildlich dargestellt wird, Anweisungen? Warum muss man sie nochmal moralisch ermahnen? Warum das Ganze? Oder auch individuell gewendet. Warum brauche ich, wenn ich als Christin ein vorbildliches, ein gutes christliches Leben führe, im Glauben stehe, warum muss ich mir dann noch anhören, was zu tun ist? Warum wird an der Stelle nicht einfach ein Schlusspunkt gesetzt, nach dem Gedanken, dass die Thessalonicher ja schon so leben, wie Gott es möchte? Und fertig. Und was ist eigentlich an Anweisungen mutmachend? Weil das ja die Überschrift des ganzen Kapitels ist. Auf den ersten und vielleicht auch auf den zweiten Blick haben Sätze, die mit ihr sollt oder ihr müsst beginnen oder zumindest so eine Botschaft transportieren, ja erstmal nichts Mutmachendes. Im Gegenteil, in mir lösen sie manchmal sogar so einen Widerwillen aus, wenn ich sie lese. Also nochmal, was soll das Ganze? Diese Anweisungen hier, ich komme damit auch gleich auf den Punkt, diese Anweisungen und Ermahnungen, sie haben eine erinnernde und eine bestätigende Funktion. Hier geht es nicht darum, der Gemeinde zu zeigen, was ihnen noch alles fehlt, um als superchristlich dazustehen, als besonders fromm. Es geht nicht darum, die Defizite deutlich zu machen, sondern es geht darum, zu stärken. Paulus macht an verschiedenen Stellen immer wieder deutlich, dass die Gemeinde schon auf einem sehr guten Weg ist. Da spricht er ihn nicht ab. Es kommt kein, ihr seid schon auf einem guten Weg, ja, aber. Nein, das meint er voll und ganz so, wie es da steht. Die Gemeinde ist auf einem guten Weg. Es geht darum, auch jeden Einzelnen in den Blick zu nehmen und zu stärken, den Ist-Zustand, den Positiven wahrzunehmen. Und zugleich möchte dieser Brief keinen naiven Optimismus verbreiten. Christsein, das wird hier auch deutlich, ist kein Perpetuum mobile, kein automatischer Selbstläufer, einmal in Gang gesetzt und dann schwupps das ganze Leben so im Glauben. Als Paulus diesen Brief schreibt, weiß er auch davon, dass wir Menschen Tag für Tag vor der Herausforderung stehen, unser Leben zu leben, und zwar gut zu leben. Und aus christlicher Sicht heißt das, so zu leben, wie es Gott gefällt. Das ist allerdings etwas abstrakt. Was ist denn schon ein Leben, wie es Gott gefällt? Und aus diesem Grund konkretisiert Paulus es hier in zwei Bereichen. In dem Bereich Geld und in dem Bereich Sex. Das sind zwei Bereiche, die insgesamt sehr viel Raum einnehmen im Leben der damaligen Thessalonicher und bestimmt auch in unserem Leben. Es sind zwei Bereiche, in denen wir jeden Tag aufs Neue herausgefordert sind, verantwortungsbewusst zu leben. Es sind zwei Bereiche, wo es nicht reicht, einmal eine gute Entscheidung getroffen zu haben und dann funktioniert das Ganze irgendwie schon oder es funktioniert gut. Nein, jeden Tag aufs Neue verantwortungsbewusst zu sein, das möchte Paulus hier der Gemeinde mitgeben, mit Blick auf sich selbst und mit Blick auf andere. Deswegen sucht er wohl ausgerechnet diese Bereiche hier raus. Und deswegen ermahnt er die Thessalonicher gerade darin. Aber in dieser Ermahnung steckt auch Lob. Denn er macht deutlich, sie sollen weiterhin gute Fortschritte machen. Und das heißt ja wohl, dass sie bereits auf einem sehr guten Weg sind. In dem hier formulierten Anspruch steckt sehr viel Zuspruch. Macht weiter so. Nicht nur die Thessalonicher brauchen beides, Anspruch und Zuspruch, auch wir. Wir brauchen es genauso. Und auch darin, würde ich sagen, steckt eine Parallele zwischen den Thessalonichern damals und der Dreisamtdrei heute. Ich kann mich nicht allein darauf berufen, letzte Woche oder vor 2 Jahren eine gute Ehefrau gewesen zu sein. Wenn ich heute herausgefordert bin, eine gute Partnerin zu sein, dann muss ich heute meine Entscheidung treffen, genauso wie vor 2 Tagen, 2 Wochen oder auch vor 2 Jahren. Jeden Tag aufs Neue bin ich herausgefordert, den Willen Gottes zu tun. Und deswegen brauche ich jeden Tag aufs Neue auch Gottes Wort als Richtschnur. Muss sein Wille konkret werden in meinem Leben. Und das ruft Paulus uns in diesem Abschnitt ins Gedächtnis. Dieser Abschnitt erinnert uns daran, wozu wir berufen sind, zur Heiligkeit. Und erinnert uns daran, dass Gott uns dazu auch befähigt. Diese Anweisung, sie impliziert etwas Mutmachendes, weil sie sagt, macht weiter so, damals und heute. Okay, so viel zum Leben hier und jetzt. Jetzt aber der Blick in die Ewigkeit. Und da lese ich den 2. Teil des 4. Kapitels. Wir wollen euch aber nicht verschweigen, was mit den Verstorbenen geschieht. Denn ihr sollt nicht um sie trauern, wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Wir glauben doch, dass Jesus gestorben und auferstanden ist. Ebenso gewiss wird Gott die Verstorbenen durch Jesus und gemeinsam mit ihm aus dem Tod herausführen. Denn das sagen wir euch mit einem Wort, das vom Herrn kommt. Wir Lebenden, die wir auch bei der Ankunft, bei der Wiederkunft des Herrn noch leben, haben den Verstorbenen nichts voraus. Der Herr selbst wird vom Himmel herabsteigen, wenn der Befehl ergeht, die Stimme des Erzengels erklingt und die Trompete Gottes ertönt. Dann werden zuerst die Toten auferweckt, die zu Christus gehören, und danach werden wir, die wir dann noch am Leben sind, zusammen mit ihnen weggeführt. Wir werden auf Wolken in der Höhe emporgetragen, um den Herrn zu empfangen. Dann werden wir für immer beim Herrn sein, bleiben. Deshalb könnt ihr euch mit diesen Worten gegenseitig Mut machen.
Ja, die Thessalonicher haben also ein Christsein kennengelernt, in dem es sehr wahrscheinlich darum ging, dass Jesus in relativ naher Zukunft wiederkommen wird. Und alle, die Christen sind, werden bis dahin nicht sterben. Und mit diesen Glaubensvoraussetzungen sind die Thessalonicher also gestartet. Und dann passierte es aber, dass mal der eine oder andere Christ starb. Was macht man dann? Nun, man kann natürlich jetzt überlegen, das hat bestimmte Konsequenzen. Man kann anfangen zu zweifeln. Aber interessant ist, dass die Thessalonicher das ja nicht einfach so geglaubt haben und sich das irgendwie aus den Fingern gesaugt haben. Wir werden leben, bis Jesus wiederkommt, und kein Christ wird sterben, bevor Jesus nicht wiederkommt, sondern sie hatten auch Hinweise auf Jesus selber, der sowas gesagt haben sollte. Im Matthäusevangelium im 24. Kapitel, da heißt es zum Beispiel, da sagt Jesus zu seinen Jüngern: So ist es auch mit euch. Wenn ihr das alles seht, dann wisst ihr, das Ende ist nahe. Der Menschensohn steht vor der Tür. Amen, das sage ich euch. Diese Generation wird nicht sterben, bevor das alles geschieht. Das heißt, sie hatten eigentlich eine gute Grundlage, eine gute Aussage, wo sie sich sagen konnten, ja, das wird so sein, wir werden nicht sterben. Dann konnte man auf drei unterschiedliche Arten reagieren, auf dieses Erlebnis, dass sozusagen des Glaubensgrundsätze und die Lebenswirklichkeit nicht mehr aufeinander passten. Und das ist, glaube ich, eine Situation, die uns allen in unserem Leben begegnen kann, als Individuen, dass wir gewisse Glaubensüberzeugungen haben und wir in einer Lebenssituation dazu kommen, dass diese Glaubensüberzeugung nicht mehr passt auf das, was wir im Leben erleben. Oder es kann uns auch als Kirchengemeinde, als Kirche, kann uns passieren, dass die Welt sich so ändert, dass bestimmte Grundaussagen unseres Glaubens auf einmal nicht mehr ohne weiteres Sinn machen und wir in einer Situation leben, wo Realität und unsere Glaubensaussagen scheinbar auseinandergehen. Und die Frage ist, was für eine Entscheidung treffen wir in dieser Situation? Und ich glaube, es gibt drei Möglichkeiten grundsätzlich, wie man damit umgehen kann. Die erste Möglichkeit ist, die bestehende Glaubenslehre wird nicht angetastet. Das heißt, wenn das so ist, dass kein Christ sterben wird, bevor Jesus wiederkommt, und Jesus das gesagt hat und wir das von Paulus gehört haben und dass das unser Glaube war, dann halten wir daran fest. Und dann ist es auch ganz klar, dass Oma Meier irgendwelche versteckten Sünden hatte. Weil die ist ja schon tot. Also die hat zwar immer christlich getan, aber da wird irgendwas gewesen sein. Ich meine, ich ganz ehrlich habe sowieso bei Oma Meier immer schon so ein komisches Gefühl gehabt. So deutlich wie die immer in die Kollekte, ja, nee, ne? Okay? Das Problem ist nur, irgendwann werden es immer mehr, denen man den Glauben absprechen muss. Und da kann man dann irgendwelche Erklärungen führen wie, der hatte Dämonen, die noch irgendwie da was verhinderten oder der dies oder jenes. Aber man muss sozusagen immer wieder die Realität und die Wahrnehmung der Realität anpassen an seine ursprüngliche Glaubensaussage. Bis jetzt hast du von, Hubertus gedacht immer, das ist ein aufrechter, wahrer Christ, der ist mit dem Heiligen Geist erfüllt, aber jetzt ist er krank geworden und dann gestorben. Und auf einmal musst du die Realität anpassen, ne? Und du musst finden, warum das alles nicht so gewesen ist. Ist die eine Möglichkeit, wie man damit umgehen kann, wenn sozusagen die wahrgenommene Realität und meine grundlegenden Glaubensaussagen nicht passen, dass ich das anpasse, die Realität. Die Wahrnehmung der Realität, indem ich sage, ja, da muss es versteckte Möglichkeiten geben. Das kann unter Umständen auch relativ schmerzhaft sein. Zum Beispiel, das habe ich selber das eine oder andere Mal bei Menschen erlebt, die in irgendeinem Kontext in Heilungsgebet involviert waren und die sich jetzt sagten, Gott hat mich geheilt und ich muss das jetzt in meinem Glauben annehmen. Und die dann aber trotzdem ein Fortschreiten ihrer Krankheit feststellten und merkten von der Realität her, ihr Gebet, ihre Sehnsucht, ihr Wunsch nach Heilung wird nicht erfüllt. Und die dann eine Erklärung suchen mussten, wenn Gott doch heilen will und alle Menschen heilt, warum bin ich dann nicht gesund? Und dann bleibt oft nur als Ausweg zu sagen, ich habe nicht genug geglaubt. Und das kann unter Umständen eine sehr bittere Sache sein, wenn jemand unter einer sehr schweren Krankheit leidet und dann gleichzeitig auch noch das Dilemma hat, dass er nicht nur das Leid der schweren Krankheit hat, sondern auch noch selber quasi daran schuld ist, weil er nur nicht genug geglaubt hat. Das ist eine Möglichkeit, wie wir damit umgehen können, mit Situationen, wo sich sozusagen Glaubensaussagen, die wir für richtig halten und unsere Wahrnehmung der Realität auseinanderbewegt. Die zweite Möglichkeit ist, dass wir einfach knallhart einen Schlussstrich ziehen und sagen, ja, das war alles umsonst. Also es hieß ursprünglich, wir werden alle leben, bis Jesus wiederkommt und es wird keiner von uns sterben. Das passiert jetzt nicht, also was ist daraus der Schluss? Das ist alles vollkommen Blödsinn. Es gibt kein Leben nach dem Tod, es gab vielleicht Jesus, aber das mit der Auferstehung ist auch irgendwie schon so eine komische Sache. Also ich glaube nicht, dass der Jesus noch wiederkommt, irgendwie weder jetzt noch in den nächsten 2000 Jahren oder vielleicht auch nicht im 21. Jahrhundert. Also ich hau ab. Ich wende mich vom Glauben ab. Und es gibt eine dritte Möglichkeit. Die dritte Möglichkeit ist die, dass wir überlegen, in unserer veränderten Situation, woran liegt das, dass unsere Wahrnehmung der Realität und unsere Glaubensaussagen auseinanderklaffen? Ist es so, dass diese beiden Dinge wirklich nicht mit dem Glauben vereinbar sind? Oder könnte es nicht sein, dass es sozusagen grundlegende Glaubensaussagen und nebensächliche Glaubensaussagen gibt? Eine nebensächliche Glaubensaussage ist, wenn man sich darüber Gedanken macht, wer wird eigentlich als Erster auferstehen? Die schon tot sind oder die noch leben? Wer wird als Erstes bei Jesus sein? Und wer von denen, die tot sind, wird noch eher da sein, die, die schon lange tot sind oder die erst neulich tot sind? Das sind spannende Fragen, über die man sich austauschen kann, über die man in der Bibel forschen kann. Aber ich denke, das sind nebensächliche Glaubensaussagen. Es sind keine zentralen Glaubensaussagen. Die zentrale Glaubensaussage, das zitiert Paulus hier, ist: Wir glauben doch, dass Jesus gestorben und auferstanden ist. Ebenso gewiss wird Gott die Verstorbenen durch Jesus gemeinsam mit uns, mit ihm aus dem Tod herausführen. Das heißt, die grundsätzlichste Glaubensaussage, die Paulus hier findet, ist: Jesus Christus ist gestorben, er ist auferstanden und wir sind mit ihm, mit seinem Schicksal, mit seinem Lebensweg als Christen miteinander verbunden. Und das ist die entscheidende Glaubensaussage. Wann Jesus wiederkommt, wann das Ende der Welt ist, in welcher Reihenfolge, wer, wie, wo auferstehen wird, wer die Posaunen hören wird und ob auch die Schwerhörigen die Posaunen hören und was sind mit den Ganztauben? Werden die auch die Posaunen hören oder werden die die Wolken sehen und werden sich daran denken, ah ja, jetzt muss er wo kommen oder so? Das sind zwei Sachen. Entscheidend ist die Zentrale unseres christlichen Glaubens, die zentrale Aussage. Und auf die müssen wir uns beziehen. Und ich glaube, das ist in vielen Situationen unseres Lebens, wo wir vielleicht an die Grenze unseres persönlichen Glaubens kommen, ein wichtiger Schritt, dass wir an dieser Grenze unseres persönlichen Glaubens, wo wir merken, dass unser Erleben und das, was wir bisher geglaubt haben, nicht mehr zusammenpasst und wir das nicht mehr aushalten können, diese beiden unterschiedlichen Aussagen, unterschiedlichen Container von Inhalten, wo wir die nicht mehr zusammenkriegen, dass wir da sozusagen überlegen, was ist die grundlegende Aussage. Uns allen kann es irgendwann im Leben passieren, dass wir in Situationen kommen, wo wir denken, das hätte ich nicht gedacht, dass Gott das in meinem Leben zulässt. Das kann was Kleines sein, das kann was relativ Grobes sein. Aber das wird sehr wahrscheinlich uns allen irgendwann irgendwo passieren. Dass wir eine Situation haben, wo wir denken, Gott, ich hätte nie gedacht, dass du das in meinem Leben zulässt. Und das sind dann die Situationen, wo wir in unserem Leben überlegen müssen, was glauben wir eigentlich? Und vielleicht ist es dann Zeit, zum Beispiel Abschied zu nehmen von der Vorstellung, dass der liebe Gott schon alles in unserem Leben richten wird und dass es bei uns immer alles fluppen wird, weil wir auf Gottes Seite stehen. Aber die grundlegendste Aussage des christlichen Glaubens ist nicht, als Christ wird alles in deinem Leben fluppen, sondern die grundlegendste Aussage des christlichen Glaubens ist, Gott liebt dich, egal was passiert. und er steht zu dir. Und das ist die Grundaussage, an der wir uns festhalten können. Und somit ist diese Option 3, zu überlegen, was sind die grundlegenden Aussagen meines Glaubens, daran will ich mich festhalten. So wie Paulus das hier zum Beispiel vornimmt, meiner Meinung nach die beste Möglichkeit, in Situationen, wo wir in unserem Glauben eine Krise haben oder wo wir in schwierigen Zeiten sind, wo wir gucken können, so können wir unseren Glauben weiterleben. Hier macht Paulus das deutlich. Das Entscheidendste ist, Jesus Christus ist gestorben und auferstanden und wir sind mit ihm verbunden. Egal wann das Ende der Welt kommt, egal wer dabei sein wird und egal ob die in Jerusalem das Ganze ein bisschen eher mitkriegen als wir oder so, das ist alles beliebig. Die Grundaussage ist die, wir sind mit Jesus Christus verbunden. Und das ist die Hoffnung für unser Leben. Für unser Leben, wenn es klappt. Für unser Leben, wenn es haarig wird. Und wenn wir langsam dem Horizont unseres Lebens näher kommen, dass wir das sehen können, das ist unsere Kernhoffnung, die wir haben. Jesus Christus ist gestorben und auferstanden und mit ihm sind wir verbunden im Sterben und im Leben. Jetzt singen wir ein Lied und dieses Lied macht deutlich, wie wichtig und zentral Jesus ist. Es heißt In Christ Alone.